Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, diesen Impuls Nummer 127 stelle ich unter das Thema die Berufung der Frau. Ich knüpfe dabei an einen früheren Impuls an, Nummer 116, dem ich schon einmal das Miteinander von Mann und Frau im Glauben behandelt habe. Gabriele Kubi hat bei ihrem Vortrag auf der Mehrkonferenz am Anfang dieses Jahres drei Mittel genannt, die uns helfen, das Verhältnis zwischen unseren Geschlechtern zu bestimmen. Das erste ist die Vernunft, das zweite ist die Natur und das dritte Gott. Lassen wir uns vom zweiten in unser Thema einführen. Manchmal stehen wir in der Frage, was macht den Unterschied zwischen Mann und Frau eigentlich aus? Manchmal sind Frauen in der Versuchung, sich weniger geehrt zu fühlen, beziehungsweise weniger wichtig zu fühlen. Manchmal sind Männer in der Versuchung, vielleicht auch sich zu wichtig zu nehmen. Mir ist das Bild in der Natur von der Zeugung eines Kindes eingefallen. Wer ist bei der Zeugung eines Kindes wichtiger? Die Eizelle der Frau oder die Samenzelle des Mannes? Ich glaube, die Antwort ist deutlich. Entscheidend ist, dass beide, Mann und Frau, zu ihrer spezifischen Berufung kommen. Gott hat beide gleichwertig und mit gleicher Würde ausgestattet, ihnen aber, so sehen wir es in der Natur, offensichtlich unterschiedliche Berufungen gegeben. Das wird besonders deutlich schon in der Heiligen Schrift. Ich beginne wieder mit dem Buch Genesis, der Erschaffung von Mann und Frau, und mit der Deutung, die das Volk Israel in seiner hebräischen Bibel diesem Verhältnis gegeben hat. Im Buch Genesis heißt ja der Mann im Hebräischen, es ist dann ein Wortspiel, Ish, und die Frau Isha. Also das Wort für Mann im Hebräischen lautet Ish. Das Wort für Frau im Hebräischen lautet Isha. Das ist scheinbar sehr ähnlich. Diese beiden Worte unterscheiden sich genau in zwei Buchstaben. Das heißt, diese beiden Worte haben je einen spezifischen Buchstaben, den das jeweils andere Wort nicht hat. Beim Wort für den Mann, Ish, ist dies ein oder der Buchstabe Jod, der auch verwandt ist mit unserem deutschen J. Man müsste eigentlich vom Schreiben her das Wort für Mann aussprechen, Yish. Das tut man aber im Hebräischen nicht. Man hört dieses J eigentlich nicht. Bei der Frau, beim Wort für Frau, da ist es einfacher. Wenn ihr hören es auch, da ist es am Ende der Buchstabe He. Im Deutschen verwandt Buchstabe H. Isha. Man hört natürlich das H nicht richtig, aber im A klingt es ein bisschen mit. Nun sind gerade diese beiden Buchstaben, J, Jod, richtiger, und He, H, beides Buchstaben aus dem Namen Gottes, der im Alten Testament ja Yahweh lautet. Denn dieses Wörtchen Yahweh schreibt man im Hebräischen J-H-W-H. Und gerade die ersten beiden Buchstaben gelten als Abkürzung des Gottesnamens, also J-H. Man könnte also sagen, sowohl im Mann wie auch in der Frau ist ein Teil von Gott, nur nicht der gleiche. Im Mann ist das J von Gott, in der Frau ist das H von Gott. Und das kann man deuten. Die jüdische Mystik hat das gedeutet. Der Buchstabe J kommt auch ursprünglich vom Bild für die Hand. Hebräisch heißt die Hand auch Yad. Es ist wieder verwandt mit Jod. Yad, Jod ist eigentlich dasselbe. Der Mann sozusagen hat die Aufgabe, die Berufung, Hand zu sein. Der Buchstabe H im Hebräischen schaut auch ein bisschen so aus, wenn man ihn schreibt, wie ein Fenster. Das heißt, von Gott her hat die Frau die Berufung bekommen, Fenster zu sein. Das ist hochinteressant. Es ist so ein Verhältnis von außen und innen. Der Mann soll die Familie von außen schützen, ernähren, führen. Die Frau hat ihre Aufgabe innerhalb, besonders darin, das Licht in ihre Familie hineinzulenken, wie ein Fenster. Wenn wir jetzt auf das Neue Testament schauen, können wir ähnliche Verhältnisse finden in der heiligen Familie. Der heilige Josef ist von Beruf, wir sagen Zimmermann, im griechischen Text steht da Tekton, was man eigentlich besser übersetzen müsste als Häuslebauer oder etwas nobler Architekt. Maria nun, könnte man im Verhältnis dazu sagen, ist Hausfrau, im Bild zu bleiben, ist die Innenarchitektin. Josef ist für den äußeren Bau des Hauses zuständig, Maria für die innere, wohlige Atmosphäre der Liebe, die sie herstellt. Das Herz der Familie. Ich glaube, in diesem Bild kommen wir der Sache etwas näher. Der Apostel Paulus beschreibt auf wunderbare Weise das Verhältnis von Mann und Frau im Epheserbrief. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Das heißt, die Kirche ist weiblich. Sie entspricht der Frau. Christus ist männlich, entspricht dem Mann. Die Aufgabe der Frau ist es, sich wie die Kirche von Christus lieben zu lassen, von ihrem Mann lieben zu lassen. Umgekehrt ist es die Aufgabe des Mannes, seine Frau wie Christus die Kirche zu lieben. Wenn wir jetzt wieder mal in die berühmten Konflikte zwischen Männern und Frauen eintreten, müssen wir uns mal fragen, ist es nun für die Frauen wirklich so eine Erniedrigung, sich in Liebe von ihren Männern umsorgen zu lassen? Ist es nicht eher für den Mann vielleicht manchmal eine Herausforderung, wie es Paulus aufträgt, eben seine Frau zu lieben, koste es, was es wolle. Der Mann ist dafür da, dass er seine Frau liebt, schützt, ernährt und sorgt. Warum? warum ist ihm dies aufgegeben? Man könnte es so formulieren: Ohne Frau ist der Mann nicht fruchtbar. Ohne die Eizelle wird aus der Samenzelle kein Kind. Das Judentum ist noch härter und sagt diesen berühmten Satz: Ein Mann ohne Frau ist kein Mensch. Denn erst durch die Komplementarität, durch die Ergänzung zueinander, durch die Liebe zueinander, entsteht aus dem Menschen Mann und aus dem Menschen Frau eine fruchtbare Familie. Und ich glaube, wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden wir mehr und mehr diese gegenseitigen Unterschiede geradezu lieben lernen. Interessant ist nun auch der Blick auf die Kirche. Die Kirche ist über ihre Jahrhunderte keineswegs eine Männerkirche gewesen, wie man manchmal ihr unterstellt, sondern gerade diese Innenseite der Kirche, die Barmherzigkeit, die Spiritualitätsentwicklung der Kirche, also gerade auch die Christusliebe innerhalb der Kirche, war vehement von Frauen bestimmt, oft auch ergänzend, dass Männer zwar durch Predigt oder auch durch Organisation oder durch Leitung der Hirtendienst bestimmte Impulse gegeben haben, aber Frauen diese Impulse dann umgesetzt haben, fruchtbar gemacht haben für das Leben der Kirche im Alltag, oft auch gerade in ihrer barmherzigen Zuwendung zu den Leidenden und Armen. Da könnte man jetzt eine ganze Latte aufzeichnen, durch die Jahrhunderte hindurch. Es ist immer eine Komplementarität gewesen. Zum Beispiel der heilige Dominikus hat extra eine Frauengemeinschaft gegründet, die dafür zuständig war, dass die Männer, die gepredigt haben, in ihrer Predigt Erfolg haben, weil die Frauen für die Fruchtbarkeit der Predigt in ihren Klöstern gebetet haben. Oder in späterer Zeit, ganz ähnlich, war dies auch so beim heiligen Franz von Sales und der heiligen Johanna Franziska von Chantal, die sich gegenseitig ähnlich ergänzt haben. Er konnte nur die Güte predigen, da Johanna Franziska mit ihrem Orden der Heimsuchung für die Fruchtbarkeit seines Wirkens geopfert und gebetet hat. Es beginnt auch, geht dann auch hinein in diese Frömmigkeitsentwicklungen, Eucharistieverehrung, die eigentlich angeregt wurde und eigentlich umgesetzt wurde von der heiligen Juliana von Lüttich im 12. Jahrhundert. Oder dann die Herz-Jesu-Verehrung, die schon im 13. Jahrhundert aufkam unter Gertrud von Helfta und den anderen Frauen von Helfta. Oder dann eben fortgeführt worden ist durch Margareta Maria Alacoque bis in die Neuzeit hinein, dann noch einmal neu durch die Verehrung der Barmherzigkeit durch die heilige Schwester Faustina Kowalska aus Krakau. Ähnlich auch diese ganzen Aufbrüche im Bereich der Nächstenliebe, Elisabeth von Thüringen, Rita von Cascia, Teresa von Avila, Teresa von Lisieux, Mutter Teresa. Man kann unendlich viele Frauennamen in der Kirche finden, die vehementen Einfluss auf die Kirche hatten, oft auch direkt auf die Päpste. Denken wir an Katharina von Siena, Brigitta von Schweden, die vehement eben dafür gesorgt haben, dass die Kirche die richtigen Bahnen wieder gefunden hat. Papst Franziskus hat vor kurzem formuliert in seinem Schreiben Evangelii Gaudium: Die Frau, eine Frau, Maria, ist sogar bedeutender als die Bischöfe. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Mann und Frau haben je ihre Würde. Die Frau hat eine unverzichtbare Bedeutung für die Fruchtbarkeit der Kirche. Es geht darum, dass wir, ähnlich wie Maria, in der Frau die Berufung zuteilen, mit mütterlicher Liebe den Jüngern zu helfen, das Herz der Kirche zu sein und auf diese Weise die Ausgießung des Heiligen Geistes vorzubereiten, die Maria es beim Pfingstfest getan hat. Als Wort des Lebens möchte ich euch den Satz aus dem Buch Genesis mit auf den Weg geben, in dem man dieses Geheimnis vorfinden kann, wo es heißt, Eva, die ja von Adam diesen Namen bekommen hat, der übersetzt Leben bedeutet, Eva wurde die Mutter aller Lebendigen. Die Frau ist die Mutter der Fruchtbarkeit in unserer ganzen Welt und erst recht in der Kirche. In diesem Sinne bitten wir nun um den Segen für uns alle. Der Herr sei mit euch. Segne und behüte euch der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.